Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Vor 30 Jahren wurde die österreichische Sektion von Ärzte ohne Grenzen gegründet. Seither wurden von Wien aus viele Mitarbeiter in Konflikt- und Krisengebiete geschickt. Damit man sich darunter etwas vorstellen kann, die Ärzte, die hier arbeiten, die hier mittun, die gehen in Länder, über die das Außenministerium Reisewarnungen verhängt hat. Und was noch dazu kommt, es sind Länder, über die man relativ wenig weiß, die man nicht einfach so schnell googeln kann und dann kennt man sich aus. Zum Beispiel, was wissen wir, was wissen Sie über die Zentralafrikanische Republik? Für mich ist das Terra Incognita, aber nicht so für meinen Gast, Dr. Michael Rösch, den ich heute im Hörgang begrüßen darf.
Grüß Gott.
Die Zentralafrikanische Republik als Beispiel für einen typischen Einsatzort von Ärzte ohne Grenzen?
Ja, ist durchaus ein typischer Einsatzort. Ich war in Bangui in der Hauptstadt mit etwa 2 Millionen Einwohnern und es gibt dort keine wirkliche öffentliche Gesundheitsversorgung. Unser Spital ist das einzige Spital im ganzen Land, das gratis medizinische Versorgung anbietet. Es ist ein eigenes MSF-Spital, also es wurde von uns gebaut und wird ausschließlich von uns, von unserer Organisation organisiert. Das ist nicht immer so. Es gibt auch Einsatzorte, wo wir die bestehenden Strukturen, also das Gesundheitsministerium des jeweiligen Landes, unterstützen und in bereits bestehenden Strukturen arbeiten und die lokalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort unterstützen. Aber in diesem Fall in Bangui ist es ein reines Ärzte ohne Grenzen Spital, das ausschließlich offene Frakturen versorgt und Bauch- und Thoraxverletzungen und Erkrankungen.
Eine ganz einfache Frage, wenn Sie nicht dort sind, wer macht das dann?
Dann machen es andere Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen. Also es ist so, dass in einem normalen Setup von Ärzte ohne Grenzen sind etwa 90% der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lokale Mitarbeiter und nur etwa 10% sind sogenannte Expats, wie ich, die zum Teil aus der ganzen Welt anreisen mit einer entsprechenden Ausbildung und ja, die lokale Bevölkerung versorgen bzw. die lokalen Mitarbeiter unterstützen.
Man hört es nur ganz leicht, aber Sie stammen aus Vorarlberg. Sie
sind ja.
Sie sind orthopädischer Chirurg. Auf der Website von Ärzte ohne Grenzen schreiben Sie über Ihre Motivation für Auslandseinsätze. Ich möchte Probleme lösen, ich möchte leidenden Menschen helfen und ich kann Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen. Das geht doch ein wenig über das rein medizinische hinaus. Sie wollen etwas verändern.
Ja, ich würde sagen, dass mein problematisches Verhältnis zur Ungerechtigkeit eigentlich die Hauptmotivation war, Medizin zu studieren. Ich konnte schon als Kind mit Ungerechtigkeiten nicht gut umgehen. Und ich habe mir dann schließlich überlegt, dass die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, auf der Welt überhaupt, dazu führt, dass Menschen nicht geholfen wird. Ich glaube, dass medizinische Hilfe die fundamentalste Hilfe ist, die man geben kann. Erst wenn Menschen wieder gesund sind, haben sie die Möglichkeit, sich auch selbst zu helfen. Und somit war für mich eigentlich der Bogen von Ungerechtigkeit zu Medizin gespannt. Und ich wollte auch bereits während des Studiums in die damals sogenannte Dritte Welt gehen, weil ich es natürlich noch ungerechter fand, dass es irgendwo Menschen gibt, denen überhaupt nichts angeboten wird. Zudem glaube ich auch an die Notwendigkeit der Menschenrechte und medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht.
Sie waren ja noch davor in vielen anderen Konfliktgebieten, in Gebieten, die heute wieder ganz aktuelle Konfliktgebiete sind, Gaza, die Ukraine. Was waren damals Ihre Eindrücke? Wann waren Sie dort? Und natürlich aufgelegt die Frage, was empfinden Sie heute, wenn Sie die Berichterstattung verfolgen?
Ich war 2015 in der Ukraine, also noch vor dem Minsker Abkommen. Damals war schon wirklicher Krieg, Ja. Ich war in einer Stadt, die eingeschlossen war, die nur durch einen Korridor, durch eine einzige Straße erreichbar war. Und wir haben auch versucht, die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen, beziehungsweise wir haben versucht herauszufinden, was für medizinische Versorgung gibt es in dieser Stadt überhaupt noch und wie können wir die Bevölkerung unterstützen. Die Stadt ist täglich beschossen worden durch Mörsergranaten und ich habe den ukrainischen Kollegen im OP geholfen, diese zivilen Opfer zu versorgen. Das zweite war Gaza, wie Sie angesprochen haben. Dort war ich 2018. Das war eine Zeit, wo Ärzte ohne Grenzen bereits einen Notfall ausgerufen hat, weil innerhalb von Tagen über 1000 Unterschenkelschussbrüche beziehungsweise auch Schussbrüche an anderen Extremitäten angefallen waren und die Kollegen bzw. die Strukturen in Gaza völlig überfordert waren.
Aber es gab noch Strukturen damals.
Ja. Es gab sehr gute Basisstrukturen, ja. Also die Spitäler, die mittlerweile in Schutt und Asche liegen, ja, das Al-Shifa-Hospital, das Al-Aqsa. Ich war vorwiegend im Al-Aqsa-Hospital tätig. Ein an sich sehr gut funktionierendes, gut eingerichtetes Spital, das aber angesichts der anfallenden Opfer einfach überfordert war. Sie müssen sich vorstellen, an einem Nachmittag, es war der 18. Mai, sind innerhalb von 3 Stunden 300 Unterschenkelschussbrüche eingeliefert worden.
Oh, gerade Unterschenkelschussbrüche? So
es,
weil die überhaupt es überlebt
gibt,
haben.
Es gibt dort, weil, sagen wir so, weil sie gut getroffen worden sind. Es gibt dort ja einen Zaun und eine Demarkationslinie vor diesem Zaun. Und die Demonstrierenden, das waren vorwiegend junge Männer, haben es sich als so Mutprobe gemacht, über diese Linie zu gehen und sind dann von Scharfschützen in den Unterschenkel geschossen worden.
Das waren gezielte Abschüsse.
Gezielte Abschüsse. Allerdings, sie haben nicht immer sicher getroffen. Also wir haben auch mehrere Tote und anders Verletzte gesehen.
Sie waren also immer wieder an der Front. Sie kennen die Arbeit der Organisation im Feld. Sie waren aber auch einige Jahre im Vorstand der Organisation. Sie kennen die ärztliche Hilfsorganisation, also auch von der Innenseite, von der Organisationsseite her. Was würden Sie sagen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen von Ärzte ohne Grenzen? Was können Sie gut, was können Sie vielleicht nicht ganz so gut?
Ich beantworte die Frage jetzt von zwei Seiten her. Ich würde sagen, auf Vorstandebene glaube ich, dass Ärzte ohne Grenzen sehr gut und sehr sorgsam mit dem anvertrauten Geld umgeht. Das war über viele Vorstandssitzungen ein Hauptthema. Ja, wie werden aus unserer Sicht die Mittel, die Spendengelder sinnvoll eingesetzt? Wer kontrolliert was und welches Niveau an Transparenz ist einzuhalten? Ich habe das als sehr beruhigend. Ich bin ja selbst auch Spender von Ärzte ohne Grenzen. Ich habe das als sehr beruhigend empfunden. Auf technischer Seite, beziehungsweise in Bezug auf die Arbeit vor Ort, glaube ich, ist Ärzte ohne Grenzen sehr gut, sehr schnell und sehr professionell vor Ort zu helfen. Wir sind sehr oft die Ersten, die die medizinische Versorgung anbieten und wir tun das auf dem höchstmöglichen Niveau. Und immer mit entsprechenden Standards, egal wo wir sind und egal mit wem wir zusammenarbeiten. Sie müssen sich vorstellen, in Gaza zum Beispiel sind aus der ganzen Welt Chirurginnen und Chirurgen zusammengekommen. Wir haben uns nicht gekannt, wir haben nicht miteinander gesprochen, wir haben uns morgens praktisch vor dem OP getroffen, haben uns begrüßt, sind in den OP und haben begonnen zu operieren. Und das hat funktioniert, das hat sehr gut funktioniert. Das ist schon eine tolle Leistung der Organisation an sich.
Jetzt medizinisch gefragt, merkt man Unterschiede in der Herangehensweise mit den Kollegen, die ja, wie Sie ja sagen, aus ganz verschiedenen Ausbildungssystemen, aus verschiedenen Ländern kommen? Oder findet man sich da in der praktischen Arbeit sofort wieder?
Also mit den sogenannten Expats zusammen habe ich keine Unterschiede wahrgenommen. Da kann man sagen, da herrscht einfach ein... Ich hoffe, es wird mir jetzt nicht als Kolonialismus ausgelegt, wenn ich sage, da herrscht einfach ein europäischer Standard. Ja, und es ist völlig egal, ob Sie mit einem englischen Chirurgen oder mit einem italienischen Anästhesisten zusammenarbeiten oder Neuseeländer oder Australier. Also ich habe wirklich schon mit sehr vielen verschiedenen Nationen zusammengearbeitet. Unterschiede gibt es mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Man muss schon sagen, dass in manchen Ländern, in denen wir die Einsätze haben, das Ausbildungsniveau natürlich ein anderes ist. Aber es ist aus dem Grund auch so, dass die Expats meistens als Supervisoren kommen, ja, und man muss dann einfach beurteilen, wie ist das Ausbildungsniveau des Kollegen vor Ort. Das findet man ja sehr schnell heraus. Und dann ist es so, wie wenn ich hier in Wien einen Turnusarzt beaufsichtige oder einen Jugendkollegen beibringe, mit bestimmten Frakturen umzugehen.
Und ich nehme an, unter Druck passiert das alles noch schneller. Weil, wie Sie sagen, hunderte Verletzungsanfälle sind, dann geht das, weil es gehen muss.
Weil es gehen muss, ja, natürlich.
Ärzte ohne Grenzen wird 30. Sie sind seit fast 20 Jahren dabei. Wenn Sie zurückblicken auf Ihre aktive Zeit, was haben Sie bewegt, was hat die Organisation bewegen können und was hat sich verschlechtert?
Verbessert hat sich sicherlich der Zugang zu HIV-Medikamenten, ausgelöst durch die Access-Campaign von Ärzte ohne Grenzen. Also da haben wir sicherlich sehr viel bewegt. Auch die Möglichkeit, die ganzen Neglected Diseases zu behandeln. Da wurde sehr viel erreicht, sehr viel gemacht. Also es hat sich durchaus einiges positiv entwickelt. Aus meinem persönlichen Bereich, also dem rein chirurgischen Einsatz vor Ort, würde ich sagen, da hat sich an und für sich wenig positiv entwickelt. Nicht, weil unsere Arbeit schlechter geworden wäre, sondern weil unsere Arbeit notwendiger geworden ist. Weil die Zahl der Gewaltopfer aus meiner Sicht dramatisch zugenommen hat und weil die Sicherheitslage für uns vor Ort immer schwieriger bzw. gefährlicher geworden ist. Ich möchte nur daran erinnern, 2015 ist unser Spital in Kunduz bombardiert worden. Ja. Es wird immer so der Eindruck vermittelt, dass solche Vorfälle immer nur dort vorkommen, wo Bürgerkrieg herrscht und wo es kein Law and Order mehr gibt, ja. Aber der Angriff in Kunduz, ja, das waren NATO-Flugzeuge. Ja. Also man muss mittlerweile sagen, überall dort, wo Krieg ist, passieren Menschenrechtsverletzungen und es gibt keine Regeln mehr. Und die Tendenz ist leider, siehe Gaza, siehe Ukraine, es läuft völlig in die andere Richtung.
Vor diesem Hintergrund, wie schwer ist es, Jungmediziner zu Einsätzen zu motivieren?
Im Moment habe ich den Eindruck, es wäre leicht, weil überall, wo ich hinkomme und mit jungen Menschen spreche, beziehungsweise mit Medizinstudenten, mit jungen Kollegen spreche, ist das Interesse sehr, sehr groß. Inwieweit dieses Interesse dann tatsächlich dazu führt, dass junge Menschen nach ihrer Ausbildung auf Einsatz gehen, das kann ich nicht sagen. Es ist nämlich sehr, sehr schwierig, beziehungsweise nicht ganz einfach. Ja, wenn man die Ausbildung gemacht hat, wird ja erwartet, dass man etwa 3 Jahre im Beruf gearbeitet hat. Und dann kann man von Ärzte ohne Grenzen rekrutiert werden. Wenn man dann plötzlich den Job aufgibt, dann bedeutet das natürlich einen gewissen Karriereknick. In meinen Anfängen habe ich eigentlich regelmäßig gekündigt. Also ich war damals dann vorwiegend in England tätig und da habe ich einfach gekündigt und nach dem Einsatz habe ich mich dann wieder um eine Stelle beworben. Hier in Österreich ist es jetzt Gott sei Dank für mich anders. Ich arbeite im Herz-Jesus-Spital und werde vom Herz-Jesus-Spital freigestellt für meine Einsätze. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen und die Arbeitgeber in Österreich dazu auffordern, jungen Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit zu geben, auf Einsatz zu gehen.
Ohne groß nachzudenken, warum sollte man es tun?
Auf Einsatz gehen oder die Menschen?
Einsatz gehen.
Ja. Naja, es ist einfach ein Game Changer. Kurz gesagt, weil es das Richtige ist. Wenn man der Meinung ist, es ist richtig, Menschen zu helfen, dann sollte man auch versuchen, das überall und immer zu tun und speziell auch dort, wo es sonst keine Hilfe gibt.
Danke für das Gespräch, Herr Dr. Risch.
Gerne.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.